SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Thema heute.
Mit Armin Hering. Alles andere als eine Haftstrafe für Putins gefährlichsten Gegner wäre eine Überraschung gewesen, hatte SWR1 Russland-Korrespondent Stefan Laak schon Stunden vor dem Urteil prognostiziert. Nun ist es gewiss, Nawalny bleibt hinter Gitter. SWR1-Korrespondent Markus Sambale kommentiert.
Alexei Nawalny weggesperrt, seine Anhängerinnen und Anhänger drangsaliert, friedliche Demonstrierende als Hooligans verunglimpft, kritische Stimmen eingeschüchtert. In Russland sehen wir die klassischen Werkzeuge eines autoritären Regimes, das den Kontrollverlust fürchtet. Mit allen Mitteln versucht die Staatsmacht, die aufkeimende Proteststimmung zu unterdrücken. Und die Justiz wurde zum Instrument, um Alexei Nawalny auszuschalten. Ihn, der als einziger derzeit Enttäuschung und Zorn im Land bündeln kann und der den Protest auch auf die Straße bringt, wie die beiden vergangenen Wochenenden gezeigt haben. Nicht, weil Nawalny ein politisches Programm hat, das besonders überzeugend wäre, sondern weil er den Finger in offene Wunden legt, weil er Korruption und Bereicherung in höchsten Kreisen anprangert, weil er die Willkür von Gerichten und Behörden beklagt, weil er sich nicht den Mund verbieten lässt. Nawalny rüttelt damit an den zentralen Pfeilern, auf denen das System Putin seit mehr als 20 Jahren steht. Der Kreml-Kritiker Nawalny hat dieses System auch ganz konkret ins Mark getroffen. Nach dem gescheiterten Giftanschlag auf ihn hat er den Inlandsgeheimdienst FSB bloßgestellt und mit dem millionenfach angeklickten Enthüllungsvideo über einen Palast am Schwarzen Meer zielte er zuletzt direkt auf Wladimir Putin. Gründe genug für den Kreml, hart durchzugreifen. Was aber ebenfalls Risiken birgt. Denn auch wenn Nawalny hinter Gittern ist, die Unzufriedenheit vieler Menschen lässt sich nicht einsperren. Gehen die Proteste weiter, dann müssen, in der Logik der Staatsmacht, auch die Repressionen weitergehen. Präsident Putin will Stärke zeigen und lässt dabei die Schwächen seines Systems erkennen. Wer draufhaut, tut das oft, weil ihm nichts anderes mehr einfällt.
Aber nicht nur in Moskau hat man diesen Prozess mit Spannung verfolgt, auch in Berlin, wie SWR1 Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter vor dem Urteil berichtet hat.
Als Angela Merkel nach dem Fall Nawalny gefragt wurde, kurz nach dessen neuer Verhaftung, da klang sie fast etwas genervt.
Ja, natürlich fordere ich die sofortige Freilassung von Herrn Nawalny. Das tut die ganze Bundesregierung. Wir glauben, dass das sehr dringlich ist.
Und damit war sich die Kanzlerin einig mit wichtigen Oppositionspolitikern, etwa den Parteichefs der FDP und der Linken, Christian Lindner und Katja Kipping.
Wir appellieren an die russische Führung, Herrn Nawalny freizulassen.
Es sagt sehr viel über die Zustände im heutigen Russland aus, dass nicht diejenigen, die einen Mordanschlag verübt haben, gerade vors Gericht gebracht werden, sondern das Opfer eines Mordanschlages.
Rhetorische Empörung aber reiche nicht, sagt Grünen-Chef Robert Habeck. Als Konsequenz müsse jetzt Nord Stream 2 gestoppt werden, die Putin-Pipeline, wie Habeck sie nennt. So weit aber will Angela Merkel nicht gehen.
Meine grundsätzliche Einstellung zu Nord Stream 2 hat sich nicht verändert. Ich sage heute, dass meine Grundeinstellung noch nicht dahingehend verändert hat, dass ich sage, das Projekt soll es nicht geben.
Und Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern von der SPD, ist da ganz auf Merkels Seite.
Ich stehe total hinter der Kritik der Bundesregierung und teile sie, dass Herr Nawalny freigelassen werden muss. Ich sage aber auch, dass diejenigen, die schon immer gegen das Pipeline-Projekt waren, jetzt auch nicht die Situation nutzen dürfen, um das Pipeline-Projekt zu stoppen.
Wobei erwähnt werden muss, dass der deutsche Endpunkt der Pipeline in Manuela Schwesigs Bundesland sein soll, in Lubmin an der Ostsee. Inkonsequent findet das Annalena Baerbock, auch Vorsitzende der Grünen. Man könne nicht Druck ausüben wollen auf Putin im Fall Nawalny und gleichzeitig Nord Stream 2 weiterbauen.
Wenn ich Sanktionen verhänge und auf der anderen Seite das Hauptprestigeprojekt des Kremls weiterhin als deutsche Bundesregierung unterstütze, dann laufen eben alle anderen Sanktionen ins Leere.
Auch das Europaparlament hat wegen Nawalny neue Sanktionen gefordert, auch den Stopp der Pipeline. Das forderte gestern auch die französische Regierung. Aber Jürgen Hart, Außenpolitiker der CDU, hält davon wenig. wenig. Das Kreml-Regime, sagt er, könnten nur Proteste der Russen selbst erschüttern.
Wenn wir das positiv begleiten und unterstützen, tun wir möglicherweise mehr für den Wandel im Land, als wenn wir jetzt einen Druck von außen erhöhen, der Putin letztlich dann doch nur nutzt, um für alle Versäumnisse in Russland den Westen die Verantwortung gibt.
Der grüne Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin ist Mitglied der deutsch-russischen Parlamentariergruppe. Von 1998 bis 2005 war er Umweltminister unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Der hatte Putin einmal gegen seine Kritiker in Schutz genommen und ihn als lupenreinen Demokraten bezeichnet. Inzwischen eine legendäre Äußerung. Claudia Deeg hat Trittin gefragt, ob sich sein Bild Putins in den letzten Jahren verändert habe.
Ich habe den Herrn Putin schon damals nicht für einen lupenreinen Demokraten gehalten. Wir Grünen haben eigentlich ein bisschen kopfschüttelnd vor einer Russlandpolitik gestanden, die ausgehend von der richtigen Überlegung, dass Russland unser Nachbar ist und auch unser Nachbar bleiben wird, das unterscheidet uns beispielsweise von den USA, aber dass eben ein Land, was sich stabilisiert hat, um den Preis des Ausnahmezustandes, diesen Ausnahmezustand eigentlich immer fortsetzen soll und muss, wenn es nicht auf eine andere Grundlage gestellt wird. Und genau diese andere Grundlage ist in 20 Jahren Putin nicht erreicht worden. Und jetzt bricht der Gesellschaftsvertrag, der ihn mal getragen hat, auf. Der lautete, ich sorge für Stabilität, dafür dürft ihr so leben wie im Westen. Es bildet sich eine Mittelklasse, ihr habt Zugang zu Konsum und all den Dingen, die ihr haben wollt. 7 Jahre Reallohnverlust treiben nun die Leute auf die Straße, weil sie nicht einsehen, dass es ihnen schlecht gehen soll, während sich eine Clique von Machthabern lokaler, regionaler und überregionaler Art schamlos die Taschen vollstopft.
Aber was soll Deutschland jetzt machen? Was sollte die Bundesregierung in dieser Situation tun? Sanktionen gegen den Kreml, gegen Putin?
Wir haben als Europäische Union, und ich glaube, das ist der erste wichtige Satz immer, man sollte dieses im Europäischen gemeinsam tun. Nach dem Mordanschlag auf Alexei Nawalny gegen eine ganze Reihe von Verantwortlichen persönliche Sanktionen verhängt. Das gilt für den Chef der Kreml-Administration, das gilt für Herrn
Aber das scheint Prigozhin. Ja dort niemanden zu beeindrucken, denn wenn
scheint
man sieht, wie die Sicherheitskräfte vorgehen.
Wirft aber in Europa eine Frage auf, wie man denn jetzt persönlich dafür haftbar machen soll, weil ein Großteil derjenigen, die verantwortlich sind, schon Sanktionen unterliegen. Ich würde zu etwas anderem raten. Ich würde sagen, man sollte doch mal das Werk von Alexei Nawalny ernst nehmen. Er hat ja vielfältig, nicht nur mit dem Palast am Schwarzen Meer, sondern auch
mit dem Video, das er veröffentlicht hat.
Mit dem anderen Video, wo er die schöne Liegenschaft von Herrn Medvedev in der Toskana, andere Liegenschaften gezeigt hat. Hier haben wir es damit zu tun, dass diese sich schamlos bereichernde Clique einen Großteil ihres illegal erworbenen Vermögens in die Europäische Union verbracht hat, es hier in Grundstücken, Liegenschaften und teilweise auch Firmen angelegt hat. Und da sollte Europa endlich tätig werden. Da sind wir im eigenen Bereich, wo wir etwas gestalten können. Warum werden diese Vermögenswerte nicht beschlagnahmt und die darauf Anspruch erheben müssen, dann nachweisen, dass sie, sagen wir mal, von einem Gehalt als Chef der Steuerverwaltung sich ein dreistelliges Millionenvermögen ersparen konnten. Wenn sie das nicht können, bleibt es beschlagnahmt.
Oder sollte man vielleicht einfach aus der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 aussteigen?
Nord Stream 2 war immer überflüssig und wenn es gebaut wird, bin ich nicht sicher, ob es sich jemals rentieren wird. Das ist aber auch der Grund, warum ich skeptisch bin, was den abschreckende Wirkung dessen angeht. Zum einen wird das Gas dann möglicherweise auf anderen Wegen kommen und zum anderen könnte es sein, dass, wenn man es nicht sehr klug macht, hier Schadensersatz fällig wäre. Und wie abschreckend die Situation ist, für Gazprom eine Pipeline nicht bauen zu dürfen, für die es dann entschädigt wird, das will ich mal dahingestellt sein lassen.
Aber lohnt sich eigentlich so ein Streit, so ein Konflikt mit Russland für einen Mann, Nawalny, von dem man ja eigentlich doch viel zu wenig weiß, wie er politisch einzuordnen ist? Stichwort Nationalist, Rassist.
Ich glaube, Alexei Nawalny ist zum einen jemand, der sehr genau rausfindet den schwachen Punkt, den das Regime hat. Und der schwache Punkt ist die Korruption, die treibt nun Menschen von Wladiwostok über Jekaterinburg bis St. Petersburg auf die Straße ein sehr, sehr breiter Widerstand. Und ich glaube, für uns ist etwas anderes neben der Person Alexei Nawalny, der hier den Finger in die Wunde legt. Wir haben es mit Russland, mit einem Nachbarn zu tun. Und dieser Nachbar ist offensichtlich nicht in der Lage, eine Regierungsführung an den Tag zu legen, die dauerhaft dazu führt, dass sich dieses Land stabilisiert. Das Ergebnis ist gewesen, dass 2014 man die Krim annektiert hat, um sozusagen von der eigenen Misere abzulenken, dass man nach wie vor in der Ostukraine tätig ist. Das heißt, es ist nicht so, dass das, was in Russland passiert, beziehungsweise was in Russland nicht passiert, ohne Folgen für uns bleibt.
Thema heute. Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.